Ja, wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum zweiten Vortrag heute Morgen, zum zweiten Mal Samba-Thema. Mein Vortrag wird ein bisschen einen anderen Fokus haben als der über Samba 4 im Univention Corporate Server. Ich werde mich deutlich mehr auf die File-Server-Komponente beschränken, weil sich da in letzter Zeit einiges getan hat. Zunächst mal vielen Dank an die Firma Univention. Ohne die Firma wäre es heute ohne Folien gegangen, weil ich für meinen Laptop den VGA-Adapter offensichtlich irgendwo in den Tiefen meines Rucksacks nicht finde. Und eine Million Gadgets da drin, aber kein VGA-Adapter. Ja, nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Volker Lendecke. Ich will ein bisschen was zu Samba und neue Filesystemprotokolle erzählen. Und je nachdem, wenn die Zeit erlaubt, danach auch noch was zu Samba 4. Zu meinem Vortrag gerne Fragen zwischendurch. Falls ich es übersehen sollte, dass jemand hier winkt, dann einfach aufspringen, schreien, was auch immer, sich bemerkbar machen. Also wir haben hinterher sicherlich auch noch Zeit für Fragen, weil irgendwie dann Pause ist danach, aber gerne Fragen zwischendurch. Und er muss mit dem Mikro nicht rumlaufen, ich kann die Frage auch wiederholen für die Aufzeichnung. Ganz kurz zu meiner Person. Ich mache diese ganzen Geschichten seit inzwischen, glaube ich, 15 Jahren. Ich habe Mathe studiert in Göttingen, habe dann dort mit drei Kollegen die Firma Zenit gegründet. Wir machen drei Geschäftsfelder. Erstens die langweilige Systemadministration für Kunden, die VPN-Anbindungen machen wollen. Zweites Geschäftsfeld ist die Zertifizierung von Sicherheitsaspekten in Firmen. Drittes Geschäftsfeld ist dann eben sicherlich Samba. Und darüber werde ich heute erzählen. Wir versuchen halt alles mit Open Source zu machen. An manchen Stellen geht es nicht, aber die gesamte Infrastruktur ist praktisch komplett Open Source bei uns. Und wir fahren damit sehr gut. Was machen wir mit Samba? Diesen Aspekt habe ich so ein bisschen mit in die Firma reingebracht. Wir haben, ich weiß nicht, ob die Zahl noch stimmt, 5 von 6 europäischer Entwickler. Ich glaube, das stimmt nicht mehr ganz, aber ein Großteil der Samba-Entwickler, die in Europa so rumlaufen, sind bei uns unter Vertrag, entweder fest angestellt oder über losere Verträge. Und naja, wir behaupten halt, dass wir da durchaus führend sind. Ein Aspekt, den wir wirklich vorweisen können, ist, dass wir quasi nicht an irgendwelche Hersteller gebunden sind, wie Red Hat, wie Novell, wie Ubuntu meinetwegen. Und wir halt wirklich auch Samba-Expertise unabhängig von Distributionen auch für ein Solaris anbieten können. Dann immer wieder gern genommen, die Samba XP. Im Anfang Mai, Konferenz, wo sich das gesamte Samba-Team, so ist nicht familiär gebunden ist, was inzwischen recht populär ist, nach Göttingen kommt und dort eben über Entwicklungen spricht. Und auch immer sehr interessant, Microsoft hält da inzwischen auch Vorträge über neue Entwicklungen und von diesen Vorträgen werde ich halt auch teilweise berichten. Ich glaube, diese Folie ist für dieses Publikum nicht wirklich eine Frage. Ich erkläre es meiner Mutter immer, oder sozusagen, wenn ich es meiner Mutter erklären müsste. Zwei Windows-Rechner sehen sich in der Netzwerkumgebung, einen Linux-Rechner siehst du da nicht. Installier Samba, du siehst ihn da. Das ist so in ungefähr 10 Worten, was ist Samba? Nämlich einem Windows-Client vorspiegeln. Ich bin ein Windows-Server, obwohl ich gar keiner bin. Das hat ein paar Konsequenzen, dass wir eben wirklich 1:1 Bug für Bug kompatibel sein müssen. Und da haben wir inzwischen eine gewisse Übung drin seit einigen Jahren. Wer die ganze Entwicklung ein bisschen verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass vor seit einigen Jahren Microsoft sein Zeug dokumentiert. Und dazu sind sie gezwungen worden von der EU-Kommission und dann eben auch entsprechend von Gerichten bestätigt. Microsoft hat unserer Ansicht nach festgestellt, dass es durchaus Wert hat, die eigenen Sachen zu dokumentieren, einfach um die eigenen Protokolle quasi ein Ökosystem zu schaffen. Und den Eindruck, den wir bekommen von den Leuten, die wir auf Konferenzen sehen, das ist eben nicht nur die Samba XP, das ist vor allen Dingen auch die Storage Developer Konferenz von der SNIA in Santa Clara, die immer im September stattfindet. Unser Eindruck ist, dass die Ingenieure, die es tun, auch wirklich dahinterstehen und davon überzeugt sind, dass Dokumentation richtig ist und dass sich dadurch der Markt, den Microsoft bekommt, letztendlich noch vergrößert. Dass es also im Grunde gut ist für Microsoft, das Zeug zu dokumentieren. Die Frage ist, ob das so bleibt, wenn sie quasi unter der Aufsicht der Kartellbehörden, wenn sie da raus sind. Wir hoffen es alle, aber im Moment ist die Kommunikation mit Microsoft da sehr offen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir versuchen, so portabel wie möglich zu sein. Alles, was irgendwie ein X im Namen hat, versuchen wir abzudecken. Gut, FreeBSD hat kein X im Namen, aber ist halt schon irgendwie POSIX oder Unix-basiert. Wir versuchen da, wie gesagt, sehr portabel zu sein. Wenn es Probleme gibt mit der Portabilität, dann hängt es meistens irgendwie an komischen, kaputten Headern. Auf HPUX ist das sehr üblich. Aber das sind alles Probleme, die lassen sich irgendwie lösen. Zwei Versionen, Samba 3, Samba 4, haben wir eben im Vortrag auch schon gehört. Samba 3 ist der stabile File- und Print-Server, den wir seit vielen Jahren pflegen und den wir auch weiterhin in vielen, vielen Appliances draußen sehen, den wir weiterhin auch, was weiß ich, mit jedem Red Hat, mit jedem SUSE kommt ein Samba 3 mit und wird dort auch unterstützt. Aktuelle Version 3.6.3, an der Stelle habe ich es vergessen abzudaten. Wir sind jetzt bei 3.6.5 angelangt und die letzten zwei waren leider Security-Releases. Leute sind halt auch hinter uns her und untersuchen uns auf Security. Ein Punkt, den wir hier bei Samba 3 haben, ist, den man immer wieder betonen kann, wir sind unserer Ansicht nach eine wichtige Komponente, wenn es darum geht, Arbeitsplätze in Windows-Umgebungen einzubinden. Da gibt es sicherlich auch Konkurrenzprodukte wie Quest, wie Centrify. Und als sie unabhängig waren, die Firma Likewise hat da auch eine Komponente gebaut, dass man eine Linux- oder Unix-Workstation in ein Active Directory transparent einbindet. Unsere Komponente hier ist der WinBind, macht funktional exakt das Gleiche wie die Konkurrenzlösung, ist aber eben freie Software und ist vielleicht nicht ganz so toll eingebunden, dass man sagt, wir machen eine One-Click-Installation und die gesamten Systemdateien werden überschrieben. Sowas tun wir nicht, macht natürlich dem Admin etwas mehr Arbeit, aber das ist halt einer der Verkaufspunkte für die Konkurrenten, dass sie sagen, ein Klick und die Maschine ist, egal was da vorher war, jetzt ein Active Directory Member, ist nicht ganz unsere Philosophie. Wir wollen, dass der Anwender halt noch, oder vielmehr der Administrator halt noch versteht, was er da tut. Dann Samba 4. Darüber haben wir eben schon einen Vortrag gehört. Angetreten war das als Cluster-Rewrite des File-Servers. Das hat sich ein bisschen bewegt, der Fokus, nämlich eben auf Active Directory Domain Controller. Wenn wir Samba 4 releasen, wird es eine Kombination aus dem jetzigen Code Samba 3 sein und eben dem Active Directory Domain Controller. Und so in den letzten Monaten haben sich die Details da doch etwas gesetzt, sodass wir inzwischen ein recht genaues Bild davon haben, was wir dann tatsächlich releasen wollen. Ist halt einfach noch Arbeit auf dem Weg. Univention hat da sicherlich auch eine Menge Arbeit reingesteckt, eben diesen nicht fertigen Code zu integrieren, dass es eben schon benutzbar ist. Und gerade diese Integration Samba 3 File Server mit Samba 4 Domänencontroller ist halt nicht wirklich offensichtlich. Es ist machbar, aber es ist halt nicht offensichtlich. Und da in der ganzen Integrationsleistung haben wir im Samba-Team sozusagen für die offizielle Release noch Arbeit vor uns, dass das halt wirklich hübsch und in allen Anwendungsfällen, die Samba 3 vorher abgedeckt hat, weiterhin funktioniert. Aber sie werden halt für Samba 4.0 werden sie weiterhin ihren File- und Print-Server bekommen, eben auf Basis der entsprechenden Komponenten, die es eben kann. Das ist für diese Aspekte halt Samba 3, für den ganzen Active Directory-Teil, werden es halt die Code-Teile aus Samba 4 sein. Dazu habe ich später auch nochmal Folien. Okay, was ist sozusagen der aktuelle Stand für Samba 3.6? Das, was wir als produktive Release gerade sozusagen rausbringen, bezeichnen. Das große Feature für Samba 3.6 war der SMB2-Support und dazu werde ich gleich noch sehr viel mehr sagen. Wir sind ein bisschen den Weg von Windows 2008 gegangen und haben einige Default-Einstellungen in der SMB.conf, in unserer Konfiguration geändert. Zum Beispiel, wenn Sie heute einen Samba 3.6 frisch aufsetzen, werden Sie mit Windows 98 Clients nicht mehr drankommen. sondern sie müssen da entsprechend Optionen setzen, dass die Security, sie werden auch mit OS2 nicht mehr drankommen, dass die ganzen Authentifizierungsverfahren, dass die etwas aufgeweicht werden. Stichwort NTLM gegen NTLM-V2. OS2 spricht halt kein NTLM-V2 und das ist halt bei uns inzwischen der Default oder zumindest NTLM ist der Default. Und das heißt, wenn Sie quasi wirklich alte Clients haben und da sind Kunden von uns auch tatsächlich drüber gestolpert, werden die sich halt nicht mehr ohne Konfigurationsänderung connecten können. Geht aber nur für die Defaults. Unterstützt ist das alles noch. Nur wir wollten halt in der Konfiguration, die wir automatisch publizieren, erstmal ein bisschen sicherer werden. Dann haben wir das gesamte Drucker-Subsystem umgeschrieben. Und zwar ist dort ein Aspekt gewesen, Windows-Clients rechnen damit, dass die Konfiguration der Drucker, die auf dem Server angelegt sind, dass sie in der Registry liegen. Windows hat immer eine Registry und dort liegt die Konfiguration auch tatsächlich. Das Problem ist, dass das Wissen darüber, dass auf dem Server es eine Registry gibt, wo die Konfiguration liegt, dass das in den Druckertreibern drin ist, die auf den Clients laufen. Sie können, wenn Sie es unter Windows mal gemacht haben, mit dem Registry-Editor auf eine Remote Registry zugreifen. Genau das tun letztendlich Druckertreiber. Die suchen halt nicht über die normalen Drucker-Konfigurationsaufrufe ihre Konfiguration, die gehen direkt in die Registry. Die wissen ja, das ist ein Windows-Server und der hat die Drucker-Konfiguration in der Registry. Also können wir gleich direkt drauf zugreifen, ohne den Umweg über die eigentlich dafür gedachten Systemaufrufe zu machen. Das heißt, wir müssen da ein Datenmodell nachbilden und das haben wir mit 3.6 komplett umgeschrieben, dass wir da eben jetzt an vielen Stellen 100% kompatibel zu Windows sind. Auf dem Weg gibt es noch ein bisschen Probleme, dass das Drucker-Subsystem für manche Treiber heutzutage nicht sauber funktioniert, aber da sind wir dran, das wird gefixt. Und naja, wie gesagt, SMB2 und das bessere Drucker-Subsystem, strukturell bessere Drucker-Subsystem, das sind die beiden Hauptdinge gewesen. Und natürlich, wie gesagt, eine Tonne Bugfixes, alles Mögliche. Ja, Frage? Die Frage war, welche SMB2-Version? Wir sind noch bei 2.0 und nicht mal das wirklich vollständig. Aber viele von den Vorteilen, da komme ich noch zu, können wir trotzdem schon wahrnehmen. Ja, was? Jetzt kommen wir zum Thema SMB2. Was ist SMB2? Das ist eine komplette Neuentwicklung, die Microsoft für das File-Sharing gemacht hat. Also im Grunde Mappen von Laufwerk F. Warum haben sie das gemacht? Natürlich gab es überall Verschwörungstheorien, nur um Samba zu ärgern. Und machen wir einfach alles neu. Und das stimmt so einfach nicht. Der wesentliche Grund war, dass sich im SMB1-Protokoll auf der einen Seite, aber eben auch in der Microsoft-Implementation so viel historischer Ballast angesammelt hat, dass Weiterentwicklung in diesem Protokoll einfach faktisch nicht mehr möglich war. Das lag zum einen daran, dass wirklich da wirklich krude sozusagen Aspekte im Protokoll drin sind, die heute sowieso keiner mehr nutzt. Auf der anderen Seite lag es aber auch daran, dass die Leute, die das gemacht haben, längst nicht mehr bei Microsoft sind. Die sind reich geworden, die sind sozusagen weg und es kennt sich einfach keiner mehr mit diesem Code aus. Und wenn man da jetzt signifikante Weiterentwicklung machen will, und da komme ich gleich noch drauf, dann braucht man einfach Leute, die sich wirklich 100% mit dem Code auskennen. Es gibt bei Microsoft, haben wir jetzt neulich gehört, viele, viele hunderttausend Testfälle, die ablaufen müssen, um sozusagen eine Änderung in die SMB, in den SMB1-Code reinzubringen. Das sind wirklich mehrere hunderttausend Testfälle und es ist fast unmöglich, eine Änderung reinzubringen, um nicht, was weiß ich, ohne irgendwie ein paar von diesen Testfällen zu brechen. Und das ist sowohl codemäßig als auch protokollmäßig so alt, dass das einfach ja, nur ausbremst. Das ist der Hauptgrund gewesen, warum Microsoft irgendwann gesagt hat, so Schnitt, wir machen neu. Und das Ganze haben sie dann SMB2 genannt. Sie sind von dieser Bezeichnung CIFS übrigens wieder völlig runter. So um Mitte der 90er hieß das ganze SMB-Protokoll mal CIFS, Common Internet File System. Es war wieder Common, es war nicht fürs Internet und es ist auch kein Filesystem, aber es hieß so. Von diesem Namen sind sie völlig wieder runter. Und nennen das Ganze wieder weiter schön SMB und das ist auch der Marketingname dafür. SMB2 war für uns relativ einfach zu implementieren. weil nämlich sie viel von der Bedeutung der Aufrufe, die Semantik der Calls, die ist fast die gleiche geblieben. Es gibt einen Aufruf, sozusagen ein SMB-Protokollelement, nennt sich NT-Create. Ich öffne eine Datei, das ist das komplexeste Teil insgesamt, auch in SMB 2. Eine Datei zu öffnen kann erstaunlich kompliziert sein und das ist auch der Hauptteil des Codes, den wir in Samba haben, eine Datei zu öffnen. Und die Semantik dieses SMB 1 Create File Call ist in SMB 2 praktisch 1:1 übernommen worden. Und was weiß ich, so ein Read-Aufruf, so ein Write-Aufruf, klar, die Datenfelder sind breiter geworden und so weiter. Wir haben alles schön jetzt auf 64-Bit-Grenzen aligned, dass moderne CPUs damit klarkommen. Das sind aber im Grunde alles kleine Details im Vergleich dazu, dass sie wirklich viel hätten ändern können. Und das haben sie Gott sei Dank nicht getan. Insofern war es für uns relativ einfach, SMB 2 nachzuziehen. Und wie gesagt, wir haben jetzt SMB 2.0 soweit implementiert, dass Windows-Clients transparent damit sprechen können. Warum will man das? Der Hauptvorteil ist, dass sie damit quasi von den ganzen Verbesserungen, die Microsoft in seine Clients reinpackt, profitieren. Der SMB1-Client, der ist, wie gesagt, der ist auch 30 Jahre alt, ich weiß nicht wie alt, 25 Jahre alt, macht keiner mehr was dran. Und irgendwelche Geschwindigkeitsverbesserungen passieren da einfach nicht mehr. Und jegliche Entwicklung passiert im SMB2-Code und deswegen will man SMB2 haben. Das ist der Hauptgrund. Für spezielle Benchmarks, für künstliche Benchmarks, habe ich schon Faktor 8 Unterschied gesehen. Wirklich einfach nur Protokoll SMB1 auf Windows 7 Client, Programm laufen lassen, Protokoll SMB2, Windows 7 Client, gleiche Bedingungen, gleicher Server, gleiches Netzwerk, Unterschied Faktor 8. Das liegt halt einfach daran, dass sie im Client massiv Caching verbessert haben, exakter gemacht haben, dadurch aggressiver machen konnten. Und das ist halt schon ein richtig fettes Teil. SMB 2.1, komme ich gleich auch noch drauf, da war ein Fokus auf Weitverkehrsstrecken. SMB 2.2 ist sozusagen wirklich das ist das Eigentliche, wo sie hin wollten letztendlich mit dem SMB-Protokoll. Und das hieß mal SMB 2 und dann ist wohl das Marketing irgendwie hingegangen und hat gesagt, SMB 2.2 für so viele Änderungen, das bringt es nicht und wir denken uns mal einen tollen neuen Namen aus. Und SMB 3.0 ist dann mal rausgekommen und jetzt heißt das Ganze nicht mehr SMB 2, sondern SMB 3. So, was ist SMB 3.0? Microsoft hat Analysen gemacht. Wo wollen Sie denn mit File-Servern oder wo würden Sie denn hingehen, wenn Sie nichts an Ihrem File-Server machen? Da könnte man mit einer gewissen, sozusagen mit einem Blick in die Kristallkugel sagen, das wird unwichtiger. Wenn ich mir dieses Teil angucke, wenn ich mir irgendwelche Pad-Computer angucke, das ist das, wo im Moment irgendwie Bewegung ist, und jetzt benutze ich das tolle Wort auch mal, irgendwelche Cloud-Computing-Geschichten, die sprechen alle kein SMB, da werden keine Dateien hin und her geschoben. Das hier synchronisiert irgendwie mit irgendwelchen Mail-Protokollen, mit Google Mail. Apple hat mit seinem iPhone entsprechende Entwicklungen. Aber das sind alles Sachen, da läuft kein SMB-Protokoll. Da läuft HTTP, da läuft was weiß ich, kein SMB. Das heißt, die relative Bedeutung dessen, das Laufwerk F zu mappen, im Endanwenderbereich sinkt. Klar, in Firmenbereichen wird es das immer geben oder für sehr lange Zeit wahrscheinlich. Aber auch da, wenn man über irgendwelche Virtual Desktop Infrastructures redet, also im Prinzip den guten alten Terminal Server. Auch da wird zwischen Terminal Server und Client, dem Client, den der Benutzer anfasst, kein SMB gesprochen. Sondern das ist eine reine Sache, die irgendwo im Rechenzentrum abläuft. Nur im Rechenzentrum gibt es einen starken Konkurrenten, nämlich diese ganzen blockbasierten Storage-Geschichten, NAS, Fiber Channel, was auch immer dafür, iSCSI, was auch immer dafür Schlagwörter angesagt sind. Dort gibt es eben den Konkurrenten blockbasierten Storage. Und der hat ein paar Vorteile, denen man mit SMB oder mit normalem NAS, Network Attached Storage, so nicht erreichen kann. Eben Performance und Reliability, Leistung, Geschwindigkeit und Verlässlichkeit. Wenn sozusagen so eine SMB-Verbindung mal weggeflogen ist, die Anwendung merkt das. Und das kann man sich einfach im Rechenzentrum nicht erlauben, wenn man quasi seine fette Oracle-Datenbank auf so einen entfernten Storage legt und da aus irgendwelchen Gründen mal einer übers Kabel stolpert und die Netzwerkverbindung wegfliegt und die ganze Oracle-Datenbank deswegen runterfällt. Das sind ein paar viele Single Points of Failure, die man da hat. Und dafür gibt es eben diese ganzen SAN-Architekturen, die mit Multipathing in irgendwelche Storage-Dinger reingehen und eben dort auch viel mehr Performance-Vorteile ausspielen können. Und da wollten sie halt hin, um eben überhaupt relevant zu bleiben die nächsten 5 Jahre. Und das ist halt das große Ziel für damals noch SMB 2.2 gewesen, dass man zumindest für Microsoft eigene Anwendungen das Ganze wirklich voll über SMB unterstützen kann. Und die 3 Anwendungen, die sie mal nennen, sind erstens Hyper-V Images, das ist deren Virtualisierungslösung. Das heißt, die Netzwerklaufwerkplatte C, die Platte C von irgendeinem Hyper-V-Gast liegt auf einem SMB-Share. Auch da ist es relativ blöd, wenn da quasi mal das Laufwerk C einfach weg ist. Das muss man hinkriegen. Und eben SQL, Microsoft SQL und Exchange-Datenbanken sollen eben auch auf so einem Netzwerk-Storage liegen können. Das Ganze wird kommen mit Windows 8. Und so sehr wie Microsoft sich aus dem Fenster lehnt, werden sie das auch tatsächlich voll supporten, dass eben das Ganze auch vernünftig läuft. Es mag hier etwas merkwürdig klingen, dass sozusagen ich hier so viel von Microsoft erzähle, aber ich bin wirklich der Meinung, dass sie hier einen großen Wurf geleistet haben mit diesem neuen Protokoll. Das ist im Grunde etwas, wo NFS, PNFS in der Marktdurchdringung noch lange nicht ist. Eben, was weiß ich, das hätte. Das ist eine Sache, da hat irgendwie die Unix-Welt etwas verschlafen, dass man sagt, wir machen NFS richtig gut. Und klar, da gibt es Entwicklungen, aber ich habe noch keine große NFS V4 mit Parallel-NFS und sonst was Installation gesehen. Und da wird Microsoft eben schon ein paar Pflöcke einschlagen. Und ich denke auch, dass das Linux und die ganze Unix-Welt davon tatsächlich profitieren kann, wenn wir da vernünftige Clients und Server hinbekommen. Ich meine, worum geht es? Es geht letztendlich darum, ich möchte Datei auflisten, ich möchte Datei öffnen und Daten schreiben und lesen. Mehr ist es nicht. Und meiner Ansicht nach, gut, ich bin auch so ein bisschen belastet. Meiner Ansicht nach sollte es eigentlich egal sein, ob das Ganze SMB oder NFS heißt. Die beste Technologie gewinnt da. Aber wie gesagt, ich bin da etwas belastet, weil ich mich damit halt schon etwas länger beschäftige. So. Was sind die Sachen, die jetzt mit SMB 2.1 dazugekommen sind? SMB 2.1, wie gesagt, SMB 2.0 hat keine großen Neuigkeiten gebracht. SMB 2.1 ist der Fokus gewesen auf Weitverkehrsstrecken. Und Weitverkehrsstrecken sind problematisch für SMB-Clients, weil sie halt eine relativ hohe Latenz haben. Und wenn man sich so einen Netzwerkverkehr mal anguckt, dann sind da unheimlich viele kleine Anfragen und Antworten. Und wenn man sich dann anguckt, okay, die Pingzeit nach Washington meinetwegen oder so, oder nach, keine Ahnung, Tokio, ist halt nicht unter, was weiß ich, 300 Millisekunden zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie viel es in der Realität ist, aber es sind einfach ein paar Kilometer und die Elektronen brauchen eine Weile. Das heißt, ich habe da einfach zwingend Latenzen drin, die ich auch nicht durch noch so viel Geld wegkriege. Und wenn ich dann mit vielen kleinen Requests arbeiten muss, die möglicherweise sogar noch seriell ablaufen müssen, dann habe ich auf jeden Fall ein massives Problem in meiner Auslastung der Bandbreite, weil einfach die Roundtrip-Zeiten zu hoch sind. Und da haben sie jetzt gesagt, okay, das lösen wir, indem wir uns an das gute alte TCP-Window erinnern, dass man sagt, okay, wir wollen eben mehr Daten parallel auf dem Netz halten, sodass wir diese Latenz, die auf dem Netz einfach da ist, verstecken können. Das geht technisch schon mit SMB 1. Das heißt, man kann Folgendes machen. Ich möchte eine Datei lesen, die 1 Megabyte groß ist. Die maximale Requestgröße von SMB ist 64K. Was ich machen kann, ich kann wirklich am Stück 20 64 Kilobyte große Requests losjagen, gleichzeitig losjagen und dann eben das Netz komplett füllen. Und ich muss nicht auf die individuelle Antwort warten. Warum? Jeder Request im SMB-Protokoll hat so eine sogenannte Message-ID. Das heißt, der Server kann sich die Nachrichten vom Netz holen, egal in welcher Reihenfolge sie ankommen. Er kann sie beantworten und er schickt die gleiche Message-ID zurück. Und ich kann im Client immer wieder sagen, okay, ich kann die wieder hinsortieren. Das heißt, technisch geht das schon mit SMB 1 herzugehen und zu sagen, ich lasse meinen Draht einfach komplett aus, ohne mich um irgendwelche Latenzen zu scheren. Das Problem ist, die Windows-Clients tun es einfach nicht. Und was wir damit mit dem SMB-Client zum Beispiel demonstriert haben, ist, wir haben mit einer SMB-Verbindung einen 10 Gigabit Link mit irgendwie knapp 800 Megabyte pro Sekunde ausgelastet. Das war ziemlich dicht daran, was ein normaler TCP-Datenstrom geschafft hat. Das heißt, SMB an sich hat damit kein Problem, aber Windows-Clients aufgrund der alten Codebasis machen es einfach nicht. Und was sie jetzt gemacht haben mit SMB 2.1 ist eben, sie haben erstens ein sogenanntes Crediting-System eingerichtet. Crediting-System heißt, wenn ich sozusagen völlig frei die Clients herlassen würde, wenn ich 1000 Clients habe und jeder Client könnte mir 50 Requests schicken, das würde einen Server potenziell massiv überlasten. Was sie jetzt gemacht haben, im SMB-Protokoll kann der Server sagen, Client 1, du darfst mir maximal 3 Requests parallel schicken, Client 2, du darfst mir 20 Requests parallel schicken und so weiter. Das kann auch dynamisch angepasst werden. Das heißt, das ist ein Schutz, falls jetzt die Clients dieses parallele Ausführen von Requests tatsächlich nutzen, dass der Server nicht völlig überlastet ist und in die Knie geht. Der Server kann Clients ausbremsen, um sich eben vor Überlastungssituationen zu schützen. Das war quasi die technische Infrastruktur für die Änderung im Client, das dann auch tatsächlich zu tun. Und was sie jetzt mit SMB 2.1 tatsächlich gemacht haben, ist, sie haben eben dieses Crediting-System so weit aufgebohrt, dass wenn jetzt eine Anwendung hergeht und sagt, ich möchte jetzt dieses 10 Gigabyte Videofile hochschieben, dass dann tatsächlich diese Credits voll ausgelastet werden, technisch nennen die das dann Large MTU, dass wirklich diese Requests parallel ausgelastet werden. Das heißt, ich kriege, wenn ich meine, was weiß ich, 1 Gigabit Leitung von hier nach Tokio habe, dann kriege ich die auch voll ausgelastet, obwohl da, keine Ahnung, 200, 300 Millisekunden Latenz drauf sind. Und wie gesagt, der Fokus lag da auf Weitverkehrsnetzen mit SMB 2.1. SMB 3, wie ich eben schon gesagt habe, liegt der Fokus auf dem Rechenzentrum, auf dem Backend. Und da haben sie ein paar Entwicklungen gemacht, dass sozusagen die Leistung sich verbessern kann. Wer hat schon mal mit Bonding rumgespielt? War es ein Spaß? Bei wem hat Bonding schon mal über Jahre hinweg einfach völlig problemlos in allen Kombinationen funktioniert? Doch, jemand, okay. Also meine Erfahrung mit Bonding ist, das ist ein Schmerz. Ein großer Schmerz. Also ich habe jetzt gerade wieder einen Kundenfall, dass irgendwie so ein Bonding-Adapter nicht so will, wie er nicht so mit dem Switch zusammenspielt, wie man das eigentlich sich vorstellt. Was versuchen Sie hier für ein Problem zu lösen? Sie haben einen Server, da sind 4 Netzwerkkarten drin. Sie haben einen Client, da sind 2 Netzwerkkarten drin, meinetwegen. Und Sie haben zwischen beiden massiv Bandbreite. Und was machen Sie, wenn Sie quasi im Server 4x 1 Gigabit haben, im Client 2x 1 Gigabit? Sie machen Bonding und hoffen darauf, dass die Switches mitspielen. So war das mit SMB 2.1, mit SMB 2.2, respektive 3.0, haben Sie jetzt Folgendes gemacht. Sie können jetzt jedem von diesen Adaptern eine separate IP-Adresse geben und der Windows-Client fragt den Server ab, hey, was hast du denn für Interfaces? Ich weiß, was ich für Interfaces habe. Was hast du denn für Interfaces? Und dann machen die so ein Matching, dass quasi die Interface-Eigenschaften abgefragt werden, was für eine Bandbreite und so weiter, noch ein paar andere Eigenschaften, MTU. Und der Client geht dann her und macht automatisch schon mal über jede Kombination, die möglich ist, eine separate Verbindung auf. Das heißt, Client hat 4 Interfaces, Server hat 4 Interfaces, wir machen 4 Verbindungen auf. Server hat mir meinetwegen 3x 10 Gigabit und als Backup noch einmal 1 Gigabit. Client hat das Gleiche, dann macht er nur 3x 10 Gigabit auf. Wirklich an TC über diese 3x 10 Gigabit IP-Adressen. Und das löst einiges an Problemen, führt natürlich auch einiges an Komplexität ein, löst aber massiv Probleme, nämlich wenn, was weiß ich, eins von diesen Netzwerkinterfaces mal wegfliegt. Eine Verbindung, ein Kabel wackelt, ist weg, die Verbindung fliegt weg und damit kann, mit diesem sogenannten Multichannel, hat Microsoft immer noch eine Backup-Verbindung, über die die gleichen Dateien zum gleichen Zeitpunkt freigegeben werden und auch gelesen und geschrieben werden können. Eine Verbindung fliegt weg, ups, nehmen wir die andere. beide Verbindungen sind da oder alle vier Verbindungen sind da. Wir können wirklich alle vier Drähte komplett auslasten. Und wir müssen uns eben nicht auf irgendwelche Switch-Magie mit irgendwelchen Bonding-Sachen verlassen, die, wie gesagt, aus meiner Erfahrung nie ganz problemfrei funktionieren. Und das ist ein wichtiger Schritt übrigens auch zum automatischen Failover, quasi diese Technik, mehrere Verbindungen nutzen zu können. Es ist eine Sache, wenn ich sage, okay, mir fliegt eine Verbindung weg, ich baue die komplett von Scratch neu auf, mit allem, was dazugehört. Das ist immer eine gewisse Wiederaufbauzeit, bis der Service wieder da ist. Es ist was ganz anderes, wenn ich einfach so ein paar Verbindungen quasi in der Hinterhand habe und die dann einfach direkt nutzen kann, wenn mir eine wegfliegt. Da verliere, da gewinne ich einiges an Zeit, wenn eben irgendein Desasterfall auftritt. So, das war Punkt 1. Wir können mehrere Netzwerkadapter nutzen. Punkt 2 ist SMB 3.0 over RDMA. Microsoft nennt das auch SMB Direct. Das Protokoll nennt sich SMBD. Finde ich sehr lustig, dass sie jetzt auch ein SMBD haben. Was ist das? Im HPC-Umfeld gibt es diese sogenannten InfiniBand-Adapter. Sind gar nicht mehr so teuer. Das ist halt einfach eine andere Verbindungstechnik als Ethernet. Und damit habe ich erstens eine sehr viel geringere Latenz, aber auch eine sehr viel höhere Bandbreite, als ich sozusagen vernünftigerweise mit Ethernet erreichen kann. Die erste Entwicklung, die ich sozusagen definitiv selber gesehen habe, ist die Fiber Channel Adapter. Ein Grund, warum es heutzutage Fiber Channel gibt, ist, dass das normale TCP-Protokoll relativ aufwendig zu berechnen ist, dass das relativ viel CPU-Aufwand macht. Und das Fiber-Channel-Protokoll, mit dem ich meinen SAN anspreche, hat halt sehr viel Intelligenz in die Adapter gelegt, sodass die CPU halt nicht so belastet ist. Und sowas Ähnliches ist eben mit dem RDMA-InfiniBand-Zeugs auch möglich. Ich stecke da meine Karte rein und der sage ich, okay, diese 10 GB oder was weiß ich, diese 500 MB da im Speicher bitteschön einmal an den anderen Rechner transferieren. Und dann sagt mir die Karte, jupp, bin fertig. Und die CPU hat damit gar nichts zu tun. SMB 3.0, wenn es eben feststellt, dass die Server sowohl über Ethernet als auch eben über InfiniBand verbunden sind, nutzt das für die Massendatentransfers. SMB 3.0 ändert nichts an der Semantik, dass ich weiterhin eine IP-Adresse brauche, dass ich weiterhin ganz normal die gesamte Authentifizierung, Metadatenoperationen wie liste mir mal ein Verzeichnis, lege eine Datei an. Das läuft ganz normal wie vorher. Aber wenn es darum geht, dann eben Dateiinhalte zu übertragen, das Hyper-V-Image, die SQL-Datenbank, da gehen ja richtig Datenmassen drüber, dann wird eben für diese Dateiinhalte das RDMA genutzt. Und was Microsoft jetzt demonstriert hat, wo sie eben Vortrag gehalten haben auf der Samba XP, dass sie damit zwischen Client und Server eine dauerhafte Datenrate von über 6 GB pro Sekunde hinbekommen haben. Und das finde ich schon relativ heftig, eben, dass man das nicht irgendwie nur als Peak macht, sondern über Stunden hinweg da SQL-Datenbank-Benchmarks und sie stellen eben fest, dass auf dem Datenbank-Image über 6 GB pro Sekunde laufen. Und das ist schon, wie gesagt, über ein SMB-Share finde ich das relativ stark. Wir müssen da mit Samba eben auch hin. Das heißt, wir müssen uns wirklich auch mit der ganzen InfiniBand-Unterstützung unter Linux jetzt auseinandersetzen. Im Moment noch eine kleine Hürde ist, dass wir schlicht diese Karten nicht haben. Aber da hat sich jetzt auch schon jemand angeboten, eben dem SMB, dem Samba-Team entsprechende Karten zur Verfügung zu stellen. Dann, und das ist der eigentliche Punkt, wie sie es jetzt ins Rechenzentrum schaffen wollen, ist die Continuous Availability. Eben dieser Fall, was weiß ich, jemand stolpert über das Netzwerkkabel, das kann nicht sein, dass dann die Oracle-Datenbank weg ist. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben sogenannte Persistent File Handles eingeführt. Der Hauptunterschied zwischen NFS und CIFS ist, NFS V4 ändert die ganze Sache ein bisschen, aber NFS V2 und V3 sind zustandslos. Was heißt das? Es gibt kein Konzept, der NFS-Server weiß nicht, wann ein Client eine Datei öffnet. Der NFS-Server weiß sicherlich, wann ein Client eine Datei schreiben möchte, kriegt dann einen Request dafür. Aber er hat keine Ahnung davon, wann ein Client eine Datei öffnet. Das hat Riesenvorteile. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sozusagen, wenn der Server runterfällt und wieder hochkommt, er hat keinen Zustand. Er hat sozusagen keinen transparenten, keinen sozusagen volatilen Zustand zwischen Client und Server. Das macht dieses Protokoll etwas ausfallsicherer, hat aber eben auch den Nachteil, dass wir sozusagen sowas wie globale Dateisperren einfach nicht hinkriegen. SMB ist eben anders in dieser Hinsicht. Da macht jemand eine Datei auf, beim Dateiöffnen werden Zugriffskontrollen gemacht und so weiter, dann kriegen wir einen Handle, es gibt da Zustand. Wir können Dateisperren machen. Verbindung weg heißt, Datei ist geschlossen. Normalerweise. Und da hat es eine Entwicklung gegeben, es hat bei SMB 2.0 sogenannte Durable File Handles gegeben. Unter gewissen sehr engen Umständen, schon bei SMB 2.0, kann ein Client, wenn die Verbindung weggeflogen ist, eine offene Datei wiederbekommen. Das sind sehr begrenzte Umstände, das ist wirklich dafür gemacht, ein kurzer Wackler im Netzwerk, ich bin sofort wieder da, kein anderer ist mir auf die Füße getreten zwischendurch, es hat keine Konflikte gegeben, sondern einfach nur Netzwerk weg, sofort wieder da, ich habe mich reconnected, ich kriege mein Handle wieder. Wenn irgendwas dazwischen irgendwie komisch ist, nämlich ein anderer Client versucht darauf zuzugreifen, ist die ganze Sache gestorben. Das heißt, ich gebe da keine Garantien. Es kann sozusagen unter guten Umständen funktionieren. Clients können sich nicht darauf verlassen. Mit SMB 2.1 haben sie sogenannte Resilient File Handles eingeführt. Das ist etwas, jemand macht eine Datei auf und die Applikation muss fragen, bitteschön, macht das resilient. Nutzt keiner außer Hyper-V, ist kein wirklich populäres API. Eine Applikation muss das explizit anfordern. Und das ist der große Stolperstein, deswegen wird es nicht benutzt. Bei SMB 3 haben sie etwas eingeführt, das nennt sich dann Persistent File Handles. Und die sind dann quasi per Default da. Das muss die Applikation nicht anfordern. Das ist folgendes, jemand macht eine Datei auf und das Client-Betriebssystem, was quasi den Request der Windows 32-Applikation befriedigen soll. Windows 32-Applikation macht Datei auf und das Client-Betriebssystem sagt, so, ich hole mir jetzt einen Persistent-File-Handle und damit kann das Betriebssystem, ohne dass die Applikation darüber Bescheid weiß, gewisse Garantien geben. Nämlich, wenn die Verbindung weg ist, dann hält der Server diese Datei für diesen Client für eine gewisse Zeit fest. Ich glaube, der Default ist 30 Sekunden. Das heißt, wenn der Client innerhalb dieser 30 Sekunden die Datei wieder öffnet, wiederkommt, dann ist es garantiert, dass die Datei wieder da ist, mit dem gleichen Locking-Zustand. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das braucht man eben, wenn man eben Clustering machen möchte. Da holt man sich einen ganzen Sack voll Problemen rein, wenn man sowas garantiert. Nämlich, so eine Verbindung kann an unterschiedlichsten Punkten abbrechen. Client schickt etwas los zum Server. Verbindung bricht weg, ohne dass der Server das gesehen hat. Request angekommen, teilweise auf dem Server prozessiert. Die Datei gibt es meinetwegen auf dem Dateisystem schon. Antwort ist noch nicht rausgegangen. Server ist leider wegen eines Meteoriteneinschlags gestorben. Antwort ist rausgegangen vom Server, ist aber auf dem Client noch nicht angekommen, weil jemand aufs Netzwerkkabel getreten hat. Sie kriegen einen ganzen Sack voll Probleme, die sie lösen müssen. Und das macht die ganze Sache auch recht komplex. Wie gesagt, Microsoft behauptet, dass sie es gelöst haben und mit Windows 8 eben auch voll supporten. Wir hoffen mal, dass der Fall ist, weil wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es relativ kräftig. Und das ist halt der Punkt, dass sie halt wirklich sagen, im Rechenzentrum können sie das eben garantieren mit einem Server. Sie können aber eben auch mehrere Server nebeneinander stellen, dass ein Client eben, wenn ein Server wegfliegt, auch auf einen anderen Server connecten kann und seine Datei-Handles wieder bekommt. So. Wie ist der Zustand des Ganzen in Samba? Samba 3.6 unterstützt 2.0 ohne Durable File Handles, aber die Durable File Handles sind sowieso schon, wie gesagt, das sind keine wirklichen Garantien. Man kann es in 3.6 ist es noch nicht per Default drin. Sie müssen es aktivieren, aber das bringt massive Geschwindigkeitsverbesserungen. Also, wenn Sie Samba 3.6 im Einsatz haben und Windows 7 Clients aufwärts, machen Sie SMB 2. Für SMB 2.1 Large MDU Support haben wir noch nicht released. Das ist auch relativ einfach zu machen auf Serverseite. Wir haben es noch nicht released, aber es gibt Patches, das heißt, das wird irgendwann sehr bald reinkommen, dass sie eben auch ihre Weitverkehrsstrecken voll auslasten können. SMB 2.0 Durable File Handles ist die Basis letztendlich, die wir brauchen für SMB 3.0 Persistent File Handles. Daran arbeiten wir aktiv. Das hat in Samba noch so ein paar sozusagen Probleme, weil aufgrund der Architektur von Samba. Wenn man sich Windows intern anguckt, das ist ein fetter Daemon quasi, der alle behandelt, ein Multithreaded Daemon technisch. Samba ist etwas anders. Samba hat pro Client einen Prozess. Das führt dazu, dass wir eine tiefe Annahme in Samba haben, dass wenn ein Client sich disconnectet, der Prozess geht weg und jeglicher Zustand, der mit dieser Verbindung des Clients zusammenhängt, nämlich insbesondere alle offenen Dateien, dass der dann auch weggeschmissen werden kann. Wenn ich irgendwo eine offene Datei hinterlegt habe und der Prozess dazu existiert nicht mehr, weg mit der Information. Dies gilt nicht mehr mit diesen ganzen Durable File Handle, Persistent File Handle Geschichten. Wenn ein Server stirbt und wir haben die Information über diese offenen Handles irgendwo hinterlegt, diese Grundannahme, dass diese Information weggeschmissen werden kann, gilt so nicht mehr. Und das macht es für uns halt, deswegen ist es für uns relativ viel Arbeit, diese Persistent File Handles zu implementieren, weil diese Annahme dieses Multiprozessmodells und wir räumen alles auf, wenn ein Prozess gestorben ist, die gilt halt einfach nicht mehr und das ist ziemlich tief drin. Multichannel geht genauso. Eine Datei wird über mehrere SMB-Disks geöffnet, ist bis jetzt auch so nicht in der Form drin. Und das sind aber alle Sachen, wir haben im Moment haben wir drei Leute da im Grunde Vollzeit dran arbeiten, dass wir da hoffen, bis Jahresende irgendwie was auf die Straße zu bekommen. Ich denke mal, der echte Marktdruck ist dieses Jahr auch noch nicht so da, weil bevor die ersten Leute wirklich Windows 8 Deployments im Rechenzentrum haben und dann tatsächlich diese Windows 8 SMB3 Features echt brauchen, das dauert meiner Ansicht nach noch ein bisschen. Und wir sind jetzt aber dran, eben das zu implementieren. Microsoft hat quasi zwei Jahre Vorlauf gehabt, bevor sie überhaupt rausgegangen sind mit dieser Ankündigung letztes Jahr im September. Da haben sie 2 bis 3 Jahre wirklich intensiv auf ihrer Seite dran gearbeitet. Und das ist halt einfach der Nachteil, den wir auch trotz Dokumentation haben, dass wir eben immer hinterher müssen. So, gibt es zu dem ganzen SMB-Thema Fragen? Ansonsten habe ich jetzt noch einen ganzen Satz Folien zu Samba 3 und Samba 4. Ich würde nur hier jetzt, wir haben noch 3 Minuten sozusagen. Ich könnte jetzt zu Samba 4 noch ohne Ende erzählen. Es gibt keinen Vortrag nach mir. Wie ist die Stimmung? Samba 4. Okay. Also, ein bisschen was habe ich eben schon gesagt. Samba 4 ist im Moment schon ein ganz brauchbarer Active Directory Domain Controller mit Einschränkungen. Das haben wir eben auch schon gehört. Die Einschränkungen sind zweierlei. Erstens, wir können keine Vertrauensstellung. Das heißt, Sie können nicht hergehen und ein existierendes Active Directory einfach mal um eine weitere Domäne mit Samba 4 ergänzen und eben hoffen, dass alles funktioniert. Dass Sie eben aus Ihrer existierenden Domäne in der neuen Domäne authentifizieren können und umgekehrt. Können wir nicht. Die andere Einschränkung ist, wir unterstützen offiziell noch nur einen Domain-Controller. Die reine Directory-Replikation, quasi LDAP-Daten, User, Benutzer, GPOs und Gruppen, das unterstützen wir schon. Was wir nicht unterstützen, ist eben die sogenannte Sysvol-Replikation. Wenn Sie also ein Group-Policy-Object anlegen, das ist das nicht nur irgendwo im Directory hinterlegt. Es gibt auch Objekte im SMB-Bereich, und da unterstützen wir keine vollautomatische Replikation mit Microsoft-Protokollen. Und deswegen sagen wir halt, okay, wir unterstützen keine, sozusagen nur einen Domain-Controller im Moment. Directory funktioniert, das nutzen wir auch, was weiß ich, für irgendwelche Migrationsszenarien, aber eben die Sysvol-Replikation funktioniert noch nicht. Wenn Sie aber hergehen und sagen, okay, ich habe eine reine Samba-Geschichte und ich habe kontrolliert, wenn ich meine Group Policy Objects ändere, dann weiß ich, ich mache das gegen diesen Domain-Controller und ich bin Admin und ich weiß, ich starte jetzt einen Async-Job und schiebe diese Group Policy Object auf meinen anderen Domain-Controller drüber. Wunderbar, das funktioniert. Aber eben sozusagen, es geht nicht nahtlos, Sie haben hier einen Windows-Rechner oder Sie haben hier irgendwie 5 Windows-Domain-Controller und Sie stellen einen Samba-Domain-Controller mit da rein und das funktioniert halt einfach nicht. Async ist halt nicht so hübsch auf
Windows. Was ist ein Active Directory Domain Controller? LDAP, Kerberos, DNS und so weiter, Directory-Replikation. Da sind wir relativ weit, diese ganzen Geschichten zu haben. Alles gut? Bitte? Okay. Also, einfach eine Domäne, ein Domain-Controller funktioniert. Wo wir jetzt sozusagen am Arbeiten sind, ist eben die Integration zwischen Samba 3 und Samba 4. Eine Sache, die wir auch auf jeden Fall brauchen, sonst töten uns die Leute, ist, Samba 3 Domain-Controller müssen nahtlos in ein Samba 4 Active Directory überführt werden. Das ist schwieriger, als man sich so denkt, weil die wesentlichen Samba 3 Domain-Controller-Installationen sind LDAP-basiert. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in meiner Laufbahn sozusagen so viele kaputte LDAPs gesehen, das möchte ich wirklich erstmal so nicht komplett unterstützen müssen. Es gibt so viele wirklich abgefahrene LDAP-Konfigurationen, die auch letztendlich so einem Standard-Datenmodell widersprechen, das alles sauber zu unterstützen und das nahtlos in ein doch sehr striktes Active Directory Datenmodell zu überführen, das geht schlicht nicht. Und da wird viel Überzeugungsarbeit und viel Dokumentation notwendig sein, dass man eben sagt, ein Kunde, der jetzt einen Samba 3 Domain-Controller mit einem in Anführungsstrichen kaputten LDAP hat, was irgendwie sehr abstrus aufgestellt ist, was aber funktioniert wahrscheinlich, dem jetzt zu sagen, so, du hast jetzt hier ein Active Directory und Active Directory bedingt aber, dass du dein existierendes LDAP wegschmeißen musst oder dir zumindest ein separates LDAP daneben stellen musst, weil nämlich Windows-Clients, wenn sie Active Directory-Member sind, genau diese Verzeichnisstruktur voraussetzen. Das wird ein hartes Stück Arbeit sozusagen. Und da hat es auch öffentlich schon viele Diskussionen auf den Mailinglisten gegeben, dass die Leute es einfach, dass es sozusagen schwer verständlich ist. Ja, Active Directory ist doch LDAP. Ich habe doch hier mein Open LDAP. Ja, aber ein falsches Datenmodell. Sozusagen Objektklassen falsch und so weiter. Active Directory setzt einfach was anderes voraus. Und naja, wie gesagt, da ist halt noch ein bisschen Arbeit, insbesondere eben auch Dokumentationsarbeit notwendig, zu begründen, warum eben nicht jedes LDAP dann völlig 1:1 auch von Samba 4 magisch zu einem Active Directory wird. Ein Feature, was inzwischen auf Directory-Ebene sehr gut funktioniert, ist der Read-Only-Domain-Controller. Das haben wir irgendwann gestartet mit dem Wissen, dass wir das Potenzial für Bugs in unserem Directory haben, um das mal vorsichtig zu sagen. Ich meine, wir sind eine frische Implementation von dem ganzen Zeugs und da sind sicherlich Bugs drin. Das Problem ist, wenn wir uns als Domain-Controller in das Siemens Active Directory reinhängen, das Siemens Active Directory glaubt uns. Und wenn wir da jetzt Mist reinschreiben, weil wir Bugs haben, ich möchte die Schlagzeile auf Heise nicht sehen, dass Samba 4 das Siemens Active Directory kaputt gemacht hat. Und sozusagen als ersten Versuch kann man eben diesen sogenannten Read-Only-Domain-Controller bauen. Das ist eben genau das, was es sagt. Ist ein neues Windows 8-Feature. Das ist ein Typ-Domain-Controller, der für Standorte, für Branch-Offices gedacht ist, für entfernte Standorte, wo halt nur ein Teil des Directories hinrepliziert wird. Insbesondere werden nicht alle Passwort-Hashes dorthin repliziert. Und der andere entscheidende Aspekt ist, das ist eben ein nur Lese-Domain-Controller, der kann nicht ins Directory rein replizieren. Jede Änderung, die im Standort passiert, sagt der Domain-Controller, ich kann nicht, geh dahin. Das heißt, das ist ein reiner Empfänger und das haben wir jetzt implementiert, sodass man quasi hergehen kann und irgendwo in eine Zweigstelle, wo jetzt noch irgendein kleiner Windows 2003 dreht, den im Prinzip durch einen Samba 4 Read-Only-Domain-Controller ersetzen kann, ohne dass der was kaputt machen kann. Bleibt das Problem mit dem Sysvol-Replikation, aber eben für bestimmte Szenarien, wo man sagt, okay, die Kontrolle der Group Policy Objects ist sowieso relativ streng, die Änderung dieser Group Policy Objects, dass ich da quasi einen kontrollierten Prozess habe, das in den Standort zu replizieren, da kann man das sicherlich schon einsetzen. Eben auch in ein existierendes Windows 2008 AD. So. Hiermit, es hat lange Diskussionen gegeben. Samba 4 bringt einen eigenen File-Server mit. Samba 4, wie ich im Eingang sagte, ist quasi als neue File-Server-Implementation für Cluster-Filesysteme entstanden und hat eben den Fokus geändert. Dieser File-Server, der existiert aber noch, der Samba 4-File-Server. Hat nur das Problem, dass der Samba 3-File-Server inzwischen auch clustern kann. Habe ich auch ungefähr 20 Folien dazu. Auch clustern kann. Das heißt, der eigentliche Anspruch, mit dem Samba 4 im File-Server-Bereich angetreten ist, haben wir inzwischen erreicht mit Samba 3. Das andere Problem ist, der Samba 4-File-Server hat eben seit Jahren keine Pflege mehr gesehen. Und das heißt, viele Verbesserungen, viele Veränderungen sind eben in Samba 3 eingeflossen. Der ist einfach nicht stehen geblieben. Und das heißt sozusagen, wenn wir in Samba 4.0 releasen und die Anwender dann erwarten, dass alle Features des Samba 3 File- und Print-Servers funktionieren, dann geht das nur mit der Samba 3 Codebasis. Und da hat es dann lange Diskussionen gegeben, wie man das technisch löst. Und so ein Samba 3 File-Server ist ja nicht nur ein reiner File-Server, das ist ja ein sogenannter RPC-Server und der kann ja noch ein paar Sachen. Das heißt, der hat auch internen Komponenten und der genaue Weg, wie man diese Komponenten aufschneidet und welche Komponente nun von Samba 3 und welche von Samba 4 behandelt wird, waren halt lange Diskussionen und da haben wir jetzt eine Lösung gefunden, dass quasi Samba 3 den reinen File-Server macht, das Drucken, was über RPC funktioniert, in Samba 3 verbleibt und alles, was irgendwie mit Domain-Controller zusammenhängt, Samba 4 ist. Und wie gesagt, der technische Aspekt da heißt Named Pipes, die eben von Samba 3 an Samba 4 weitergeleitet werden. Der wesentliche Punkt ist, sie werden, wenn sie in Samba 4.0 Active Directory Domain-Controller einsetzen, wenn sie ganz normal ihren Samba 3 File-Server mit allen schönen, aber auch mit allen hässlichen Aspekten wiederbekommen und er wird einfach weiter funktionieren. Dann auf dem Weg zu Samba 4, wie viele Leute haben in wie vielen Skripten smb-passwd-a drin, um irgendwelche User mit Wasser dann zu versorgen? Das muss weiter funktionieren. Das heißt, das haben wir gemacht, dass smb-passwd-a heutzutage nicht mehr irgendwo in einer TDB-Datei, sondern wirklich im Active Directory einen User anlegt. Das funktioniert mit der richtigen Konfiguration. Gibt es ein paar technische Möglichkeiten dazu? Wir werden wahrscheinlich heutzutage so das Ganze mit dem sogenannten PDB-Samba 4 machen. Das wird aber alles dokumentiert. Dann solche Sachen wie NET, SMB-Client, SMB-Status. Das werden wir einfach, SMB-Status ist mit Sicherheit in Millionen von Skripten da draußen, um irgendwelche Sachen automatisiert abzufragen. Das muss einfach exakt 1:1 so funktionieren. Das wird alles von Samba 3 benutzt werden. Samba 4 hatte auch ein Utility, das sich NET nannte, was es in Samba 3 gibt. Und das ist in Samba 4 einfach zu Samba-Tool umbenannt worden. Und das ist dann eben ein weiteres Tool für die erweiterten Aspekte. Was weiß ich zum Beispiel, wer hat schon mal ein Samba 4 aufgesetzt? Wer hat sich schon mal darüber geärgert, dass man an der Kommandozeile beim Provision ein komplexes Passwort für den Administrator und nicht einfach nur geheim eingeben kann? Das ist einfach so sozusagen das Setzen der Passwortrichtlinien. Das kann sozusagen das Samba 3 SMB-PassWD nicht. Für solche Aspekte gibt es dann eben ein weiteres Utility auf Python-Basis, nennt sich Samba-Tool. Und so versuchen wir die halt einfach zusammenzuführen. Dann, WinBind habe ich eben schon kurz erwähnt, ist unsere Komponente, ein Mitglied in einem existierenden Active Directory zu werden, ist ein völlig anderer Aspekt. Hat Samba 4 im Prinzip auch, nur diese ganzen Schönheiten mit irgendwelchen ID-Mapping-Geschichten kann der Samba 4 WinBind gar nicht. So komplex und so anstrengend, wie das ID-Mapping manchmal sein kann, ist es eben sehr flexibel und hilft vielen Leuten. Und an dem Punkt sind wir noch nicht ganz klar. Wenn Sie einen Samba 4 Active Directory Domain Controller installieren, bringt das ein Samba 3 WinBind mit und ein Samba 4 WinBind. Es läuft möglicherweise auf den Samba 4 WinBind hinaus, dass wir den für dieses Szenario mitliefern. Das heißt aber nicht, dass der Samba 3 WinBind, wie Sie ihn kennen heutzutage, wenn Sie einen Samba in Active Directory einbinden, der wird weiter für die File-Server-Komponente perfekt funktionieren. Ja, was wird Samba 4 sein? Ich habe es, glaube ich, jetzt ein bisschen dargestellt. Ein Mix aus Samba 3 und Samba 4. Wir nehmen uns das Beste aus beiden Welten. Das aktuelle Samba 3 wird weiter funktionieren. Auch auf irgendwelchen abgefahrenen Plattformen. Wenn Sie einen Active Directory Domain Controller wollen, dann brauchen wir ein bisschen mehr. Insbesondere brauchen wir Python Support. Wir brauchen mindestens irgendwie Kerberos, MIT 1.8 oder sowas Kerberos. Wobei wir für den Active Directory Domain Controller auch ein eigenes Heimdall mitbringen. Aber wie gesagt, wir stellen einfach, Kerberos war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wir stellen einfach ein paar höhere Anforderungen an die Plattform. und ist, glaube ich, auch gerechtfertigt, wenn Sie neue Funktionen wollen, dass Sie das nicht mehr auf Ihrer True64-Kiste von vor 20 Jahren installieren können. Da werden wir halt so ein paar Plattformen möglicherweise hinten runterfallen lassen, für den Teil, Sie wollen AD-Domain-Controller. Ja, es gibt viele Leute, die das schon benutzen. Wie gesagt, Univention hat es eingebaut in ihren neuen UCS. Und ein Kollege von uns, der Björn Baumbach, hat jetzt auch anlässlich der Samba XP mal so eine Appliance gebaut. Das ist quasi wirklich Samba 4 in a Box. Was Sie bei uns runterladen können unter enterprise-samba.org ist ein ISO-Image, was Sie quasi völlig automatisiert installiert in Debian. Ist halt gedacht im Prinzip für so VMware-Setups. Das installiert in Debian, das installiert in alle Komponenten, für Samba 4, die für Samba 4 notwendig sind. Die erste Frage, die es Ihnen stellt, ist, wie ist Ihr Domainname? Quasi das, was Sie mit Active Directory unter DC Promo bekommen, das AD-Tool, können Sie einfach hier runterladen. Das ist die erste Frage, die gestellt wird, sozusagen Administrator-Passwort, Domainname und so weiter. Und nach ein paar Minuten haben Sie eben einen testweise benutzbaren Samba 4 AD-Domain-Controller. Mit den genannten Einschränkungen, da ist auch noch der Samba 4 File-Server drin, das heißt, das Ding würde ich dann nicht als wirklich File-Server einsetzen. Das hat nicht eben diese Integration, Samba 3 File-Server und Print-Server, aber es ist eben ein guter Weg, wie man sehr einfach mal so ein Samba 4 einfach mal ausprobieren kann, ohne sich das irgendwo runterladen zu müssen. Jetzt und selber kompilieren zu müssen. Runterladen müssen Sie es auch. Wir können Ihnen wahrscheinlich auch eine CD brennen, aber das wäre dann ein extra Aufwand. Wie gesagt, enterprise-samba.org, das installiert Ihnen, wie gesagt, ein Debian und Sie haben ein Samba 4. Fragen?
Einer der größten Vorteile von dem Samba 4 Dateisystem war, dass es die echte Vererbung kommt. Wie sieht das jetzt damit aus?
Die Frage war, zielt auf ACLs. Das Samba 4 Dateisystem kann echte Vererbung und wie sieht es damit aus jetzt? Das ist so nicht ganz vollständig, die Information. Das Thema ACLs ist immer problematisch. Und Samba 4 hat den Weg gemacht, dass sie die ACL, so wie sie von Windows kommt, einfach in eine Extended Attribute im Filesystem speichert. Sie haben immer das Problem, die Access Control ist, die Zugriffskontrollen unter Windows sind deutlich komplexer als alles, was Unix unten drunter kann. Das heißt, wir müssen irgendwo Zusatzinformationen speichern. Samba 4 speichert einfach den ganzen Blob und wird sozusagen im User Space das ganze Ding angucken. Samba 3 ist da ein bisschen anders, wir versuchen da immer ein Mapping. Sie können aber heutzutage Samba 3 genauso konfigurieren, dass wir eben die komplette NT4-ACL, die komplette NTFS-ACL einfach wegspeichern und auch im User Space angucken. Das heißt, Sie haben heutzutage auch in Samba 3 die Option, dass Sie 100% ACL-Unterstützung haben, wenn Sie eben Extended Attributes im Dateisystem haben. Es gibt darüber hinaus jetzt, unter Linux gibt es heutzutage das GPFS, proprietäres Filesystem. Es gibt unter AIX das JFS, es gibt unter Solaris das ZFS. Die haben sogenannte NFS-V4-ACLs. Die sind deutlich dichter dran an dem, was Windows macht, als das, was POSIX-Betriebssystem und POSIX-ACLs machen. Die sind aber auch nicht 100%. Da gibt es jetzt unter Linux eine Entwicklung, diese NFS-V4-ACLs auch in die Dateisysteme reinzutreiben. Und damit können Sie sozusagen auch ohne dieses wir speichern den Blob deutlich besser werden. Sie sind noch nicht 100%. Diese ganzen Vererbungsgeschichten sind auch in NFS-V4-ACLs leicht anders. Aber Sie müssen halt zwischen Pest und Cholera entscheiden. Entweder Sie speichern irgendwas in einem Blob, was dann das Unix nicht mehr sieht, oder Sie sind nicht ganz kompatibel. Es gibt keinen Weg dazwischen. Und da müssen Sie sich einfach entscheiden. Und mit Samba 3 bieten wir Ihnen die Option der Entscheidung. Sie können sich entscheiden. Sie können eben volle NTFS-ACLs machen, indem Sie es in einem Blob speichern. Sie können aber auch sagen, okay, ich habe NFS-Clients, ich habe lokale Prozesse, die auch die ACLs korrekt sehen müssen und sind dann eben nicht 100% kompatibel zu dem, was Windows erwartet. Aber diese Entscheidung nimmt Ihnen leider keiner ab. Noch Fragen? Ah, da ist eine Frage. Ja, ruhig. Wie gesagt, ich kann es wiederholen.
Wie sieht es denn generell mit Verschlüsselung bei SMB aus? Gibt es inzwischen auch SSL?
Habe ich vergessen zu erwähnen. SMB1 kann es nicht. SMB1 in der Samba-Erweiterung hat auch ganz normal Transportverschlüsselung. SMB2 kann es auch nicht. SMB3 wird Transportverschlüsselung mitbringen. Da haben wir auch schon Code dafür. Das heißt, wenn Sie wirklich einen SMB3-fähigen Client haben, einen SMB3-fähigen Server, dann klicken Sie irgendwie pro Share an, pro Freigabe an, das ist jetzt verschlüsselter Datenstrom. Und das ist AES 256 oder sowas oder AES irgendwas. Das ist nicht SSL. Sie können es halt, Sie machen ganz normales Share und am Share ist eine Eigenschaft dran, jetzt verschlüsselt und dann alle Traffic, der sich auf dieses Share bezieht, wird dann eben verschlüsselt. Und die Schlüsselaushandlung, oder das ist deswegen relativ einfach, das konnte Samba auch deswegen relativ einfach zwischen SMBD und SMB-Client machen, weil diese gesamte Authentifizierung, sei es Kerberos, sei es NTLM, sei es NTLM-V2, da fällt sowieso aus der ganzen Kryptografie ein Sitzungsschlüssel raus, der letztendlich irgendwo auf dem Passwort des Users basiert, aber eben nach allen Regeln der Kunst hinreichend sicher erzeugt wird. Mit irgendwelchen Zufallswerten mit drin und was weiß ich, irgendwas ausgehandelt ist. Aber aus jeglicher Authentifizierung, ein User authentifiziert sich an einem File-Server, da fällt immer ein Sitzungsschlüssel raus. Und dieser Sitzungsschlüssel wird dann über ein paar Umwege verwendet als Basis für die symmetrische Verschlüsselung. Also es wird SMB3 jetzt können.
Ist das dann auch in Windows 8 Clients entsprechend drin alles?
Ja.
Sehr schön.
Noch eine Frage hier vorne.
Active Directory baut ja intensiv auf dynamische DNS-Updates. Was ist zum heutigen Tage Best Practice, den in Samba 4 eingebauten DNS zu benutzen oder mit dem Bind 9 mit der entsprechenden Bibliothek, die diese dynamischen DNS-Updates regelt?
Da muss ich in den Details passen, weiß ich nicht genau. Also ich weiß, dass das Bind-Plugin Probleme macht, das ist komplex zu konfigurieren ist, wenn ich nur diese Threads auf der Mailingliste verfolge, nicht hundertprozentig. Ich meine, der eingebaute DNS-Server hätte auch Kerberos-Fähigkeiten, das heißt, verschlüsselte Updates funktionieren. Der eingebaute DNS-Server hat aber einen massiven Nachteil, wenn Sie den als Forwarder benutzen wollen für andere Domänen. Dann ist er nämlich überhaupt nicht asynchron. Das ist aber eine Arbeit von 2-3 Tagen. Dann muss das auch funktionieren. Wie das mit Reverse-Zonen ist, weil da muss ich passen. Da gibt es zwei Leute, die daran arbeiten. Das ist einmal der Amitay Isaacs und der Kai Blinn. Die würde ich jetzt auch fragen. Weiß ich nicht hundertprozentig. Also der eingebaute ist wahrscheinlich einfacher zu benutzen, hat aber Einschränkungen. Und da muss man sich wahrscheinlich sehr genau das Szenario angucken, wofür er benutzt werden soll. Kann ich aber rauskriegen. Mail und dann. Oder am besten für solche Fragen IRC, irkfreenode.net und da Samba Technical, einmal Kai und einmal Amitay. Also die beiden sind die daran arbeiten. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und guten Hunger.